unsere moderne Gesellschaft, unser Wohlstand stabilisiert sich eben durch Beschleunigung. Es gibt keinen Grund, hier an Grenzen zu glauben. Es ist aber wichtig, dass wir niemanden zurücklassen. Erst mit Machtverständnis kann auch Verantwortungsgefühl entstehen.
Willkommen zu Mit Herz und Hirn. Ich bin Anil, euer Host, und unser heutiger Gast ist Christoph Holz, ein anerkannter Experte für digitale Transformation, inspirierender Keynote-Sprecher, erfahrener Startup-Gründer und Silicon Valley-Unternehmer. Heute tauchen wir in einige der brennendsten Fragen der digitalen Welt ein und erforschen Christophs einzigartige Perspektiven auf Technologie, Gesellschaft und Ethik. Hallo Christoph, möchtest du dich gerne kurz vorstellen?
Ja, Anil, vielen herzlichen Dank. Du hast es eh schon super gemacht, und wenn du das sagst, muss das stimmen. Ich selber habe vor vielen Jahren Informatik studiert und trotzdem eine Frau gefunden. Und das repräsentiert auch schon das Thema, das mich beschäftigt. Wir IT-Nerds sind von belächelten Außenseitern zu den Gestaltern der Zukunft geworden. Die Zukunft, die wird eigentlich gar nicht mehr gestaltet, die wird programmiert. Und auf diese Verantwortung waren wir auch nicht vorbereitet.
Was denkst du, ist die größte Verantwortung, die die IT heutzutage trägt?
Ja, wir verändern die Gesellschaft in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit. Unsere moderne Gesellschaft, unser Wohlstand stabilisiert sich eben durch Beschleunigung. Es gibt keinen Grund, hier an Grenzen zu glauben. Es ist aber wichtig, dass wir niemanden zurücklassen. Also die digitale Revolution ist nur dann ein Erfolg, wenn keiner hinten bleiben muss.
Ist das etwas, was die letzten Jahre erst hochgekommen ist, oder wo du schon sagst, das ist von Anfang an schon so gewesen?
Also, wenn man Informatik studiert, das ist ein Nachfolger der Philosophie. Also ich kenne keinen Informatiker, der nicht zugleich Philosoph ist. Und Weizenbaum war der erste Programmierer einer Art künstlicher Intelligenz, Eliza, in den 60er Jahren. Man hat damals schon gedacht, man spricht hier mit einem Menschen, obwohl dieser Computer nur Rückfragen stellt. Also wir denken sehr, sehr lang schon darüber nach, was alles schiefgehen kann. Leider ist es so, dass die Ethik niemals vorausdenken kann. Also wenn jemand die Frage stellt, hätte man sich das nicht vorher überlegen können, dann zeigt er damit nur, dass er die Welt nicht versteht. Mit dem Auto haben wir den Autounfall dazu erfunden, und vor dem ersten Autounfall konnten wir einfach nicht wissen, was das bedeutet, außer die Briten. Ja, die Briten haben vor jedem Auto einen Fähnchenträger vorne weggeschickt, damit die Leute gewarnt wurden, dass hier ein Auto kommt. Aber das ist ja nur ein Innovationsverhinderungsmechanismus, und wir brauchen ja Innovation, damit es allen gut geht. Das heißt, Ethik kann nicht vorausdenken. Das wäre eine Überforderung, das wäre Hybris. Ethik muss mitdenken.
Denkst du, es bräuchte in diesen, ich meine, du hast jetzt auch Informatik studiert, denkst du, es bräuchte in diesen Informatikstudiengängen auch ein Ethikfach als Pflicht?
Also ich glaube nicht, dass es einen Informatiker gibt, der sich nicht ganz automatisch mit Ethik beschäftigt. Wir entwickeln Regeln, ja, und oft sind wir uns den Auswirkungen unseres eigenen Tuns sind wir uns nicht bewusst. Also wir machen die Algorithmen, und dann machen die Algorithmen uns. Und mein erster Job war beim großen Autobauer in Bayern, und da hat es geheißen, ja, ihr IT-Fuzis, ihr dürft schon sprechen, wenn ihr angesprochen werdet, und dann bitte wieder in den Keller zurück. Ja, haben die stolzen Ingenieure uns mitgeteilt. Man hat uns eben nicht als Gestalter der Zukunft verstanden, sondern als Erfüllungsgehilfen, als Serviceoperation, als Kostenfaktor. Ja, brauchen wir denn das auch noch? Und ja, ist ja schon ganz gut, dass E-Mails die Welt praktischer macht. Und jetzt gibt es aber auch noch Viren, so eine Unverschämtheit. Wir wollen ja schließlich nur die Rosinen haben. Und diese Diskriminierung haben wir in Weltherrschaft verwandelt. Ja, so gehört es gemacht für eine Emanzipationsbewegung. Und erst mit Machtverständnis kann auch Verantwortungsgefühl entstehen. Also ohne, dass wir uns dessen bewusst sind, wie mächtig wir eigentlich sind. Ja, wir sind derzeit die mächtigste Personengruppe auf der Welt. Ohne dieses Machtverständnis gibt es auch kein Verantwortungsgefühl. Und es ist noch heute so, man spricht lieber über uns, anstatt mit uns. Da wird Erinnerst dich vielleicht an Mark Zuckerberg, wurde von einer eitlen Kongressabgeordneten, die Ocasio-Cortez, glaube ich, heißt sie, vor den Kongress geschleppt, aber nicht um mit ihm zu reden, nein, um ihn bloßzustellen, um sich zu profilieren auf diese Weise, also quasi eine Fortschreibung der Diskriminierung. Da kommt keine gute Gesellschaft heraus, wenn man uns nicht auf Augenhöhe mitgestalten lässt.
Das heißt, deiner Meinung nach ist der IT heute eher ein Sündenbock in der Gesellschaft als ein, ich sag jetzt mal, ein Förderer oder der Wegweiser in eine bessere Gesellschaft.
Sündenbock ist eine sehr schöne Metapher. Informationstechnik, soziale Medien, Darknet, das lässt uns in Abgründe blicken. Es sind keine technischen Abgründe, es sind menschliche Abgründe. Und wenn wir die Technik verantwortlich machen für Probleme und Herausforderungen, mit denen die Menschheit schon seit Jahrhunderten kämpft, also lange bevor es die Technik überhaupt gab. Ja, wenn man also die Technik, wenn man glaubt, mit der Regulierung von Technik könnte man menschliche Probleme lösen, ja, dann ist alles gut. Denn da braucht man ja nicht über sich selber nachdenken. Das mit dem Sündenbock, der funktioniert natürlich nur, wenn er unschuldig ist. Ja, das Unschuldslamm. Und das kann man jetzt für uns nicht in Anspruch nehmen. Wir sind genauso Menschen mit Sehnsüchten, mit Eitelkeiten, mit Bedürfnissen. Und natürlich verfolgen wir auch unsere eigenen Interessen. Wobei ich schon sagen möchte, dass wir hier im Allgemeinen sehr vorsichtig und umsichtig sind. Wir sind aber auch eine besondere Art von Menschen, eine ausgegrenzte Art von Menschen. Man kann nicht so leicht reden mit uns. Also wer ohne eine kleine Kommunikationsstörung könnte schon so viel Zeit vorm Computer verbringen wie wir. Es ist auch nicht einfach. Ja, und dann ist es viel einfacher, uns abschätzig zu behandeln, uns abzutun, uns als Sonderlinge und als Übergangserscheinung zu betrachten und nicht als Partner für eine gute Zukunft.
Du hast gesagt, die IT verursacht keine Probleme, sondern ist eine der Spiegel der menschlichen Gesellschaft.
Also die Technik hält uns einen Spiegel vor. Ja, und es muss uns nicht gefallen, was wir darin sehen. Wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, angeblich sind Algorithmen rassistisch, Daten hätten Vorurteile. Das sind aber alles menschliche Eigenschaften. Und als ich zuletzt hingeschaut habe, waren das eben noch keine Menschen. Ja, und wenn man am Algorithmus Rassismus unterstellt, dann ist es ein sogenannter Anthropomorphismus. Das heißt, man sieht menschliche Eigenschaften in technischen Dingen. Das ist ein grundlegender Denkfehler. Aber es ist halt so viel leichter, über andere zu schimpfen, als über sich selber nachzudenken.
Wie schaut deine Partnerschaft für dich aus, wenn du sagst, die IT und die Gesellschaft müssen gemeinsam arbeiten? Wie kann man sich das im Alltag vorstellen?
Ja, also ich denke, wir brauchen Zielvorstellungen. Und diese Zielvorstellungen, die sind für viele Menschen relativ ähnlich. Es soll uns allen gut gehen. Wir wollen Gesundheit, wir wollen die Armut abschaffen, wir wollen ein gutes Leben führen und uns dabei entfalten können. Und künstliche Intelligenz ist ein schönes Beispiel für die Abschaffung der industriellen Arbeit. Künstliche Intelligenz wird alles abschaffen, was an Arbeit sowieso nicht für Menschen gedacht war, damit wir wieder zu dem zurückkommen, was wir ursprünglich sind, damit wir uns selber entfalten können. Ich glaube, das ist eine Vision, die ist anschlussfähig für viele, viele, viele Menschen. Also manche wollen andere unterdrücken, da können wir leider nicht mithelfen. Aber im Allgemeinen möchten sich die Menschen entfalten und ein gutes Leben führen. Und ich glaube, wenn wir uns darauf einigen könnten, wie wir uns weiterentwickeln wollen, ohne in die Vergangenheit zu schauen, ohne, ich weiß nicht, Imperialismus nochmal aufzurollen und Sklaverei und weiß der Teufel was alles, sondern gemeinsam in die Zukunft schauen, dort ein gemeinsames Zukunftsbild entwickeln, ich glaube, dann kann es funktionieren und ich glaube, dass wir mit unserer Informationstechnik die nötigen Instrumente dazu zur Verfügung haben. Aber es setzt auch voraus, dass wir auf uns selber, jeder für sich und wir als Gemeinschaft, auch einen kritischen Blick auf sich selber wirft und nicht immer nur die anderen kritisiert.
Jetzt bin ich in einem Alter, wo ich immer sage, die sozialen Medien und das Internet haben einen großen Einfluss auf mich. Also ich bin klassisch Generation Z. Ich bin mit Handys aufgewachsen. Ich benutze mein Handy die ganze Zeit. Die Menschen sind ja durch die Zeit von dem Internet alleine geworden, also noch einsamer. Was denkst du, wie könnte man so ein Problem zum Beispiel lösen? Wenn du sagst, das Problem gibt es ja schon, die Menschen werden einsamer, wie würdest du sowas angehen?
Ja, also Einsamkeit ist wirklich ungesund. Dafür sind wir nicht gemacht. Wir sind in kleinen Gruppen immer aufeinander gepickt, wie man so schön sagt, oder? Also wir waren eigentlich nie allein. Wir haben immer wen gehabt, der uns auch aufgemuntert hat. Wir haben sehr viel Zeit mit anderen, eigentlich nur Zeit mit anderen Menschen verbracht und das tun wir jetzt auch. Wenn du dein Handy verwendest, schaust du dir da nur anonyme YouTube-Videos an oder kommunizierst du da auch mit anderen? Hältst du vielleicht Kontakt mit Menschen, mit denen meine Generation mit Briefen schon längst die Beziehung verloren hätte?
Also ich muss auch sagen, ich habe vor ein paar Monaten jetzt die ganzen sozialen Medien gelöscht bei mir, weil ich gemerkt habe, wie es mich ja innerlich schon wirklich zerfrisst, wie man in diesen, diesen Dopaminausschuss reingezogen wird und dann auch nicht mehr rauskommt. Dann irgendwann einfach nur noch wie an einem Glücksspielautomat den einarmigen Bandit runterswiped. Und ich jetzt wirklich das Handy nur noch dafür verwende, zu kommunizieren und auch nur noch im Kontakt zu bleiben mit meinen Geliebten.
Und das, denke ich, gilt auch für die meisten. Ganz wenige können sich diesem Suchtfaktor überhaupt nicht entziehen. Und es ist durchaus ein Genuss. Also alle paar Wochen gehe auch ich mal auf Instagram und schaue, was da so gibt. Aber keinesfalls öfter. Ich habe auch deaktiviert. Ich verwende YouTube sehr stark, um mich fortzubilden. Man bekommt dort wirklich ausgezeichnete Vorlesungen von den klügsten Menschen der Welt, die man sich runter reinziehen kann. Aber es gibt bei mir zum Beispiel kein Autoplay. Das heißt, nachdem die 10 Minuten, 15 Minuten Video vorbei sind, werde ich jedes Mal gefragt, ob ich weiterschauen will. Und es ist für mich dann immer auch die Frage, mache ich das oder mache ich eben was anderes, schalte ich das aus? Und der Ausschaltknopf ist der wichtigste an diesem Gerät. Ich erlebe das auch bei meinem kleinen Sohn. Der löscht regelmäßig solche Kommunikations-Apps. Auch auf WhatsApp löscht er regelmäßig Kanäle, die ihn einfach nerven. Ich glaube also, wir brauchen uns da um die Jugendlichen keine Sorgen zu machen. Wir älteren Menschen sind ja da meistens ein bisschen kulturpessimistisch. Die müssten sich eher Sorgen um uns machen, weil wir es ja nicht so wie du wirklich gelernt haben, mit den Dingen umzugehen. Aber was du tust, du kommunizierst mit deinen Lieben. Und du kommunizierst wahrscheinlich viel häufiger, weil dein Lebensstil nomadisch ist. Vermutlich reist du viel, vermutlich nimmst du an Veranstaltungen teil und dergleichen. Du bist also nicht immer zu Hause, würde ich jetzt mal vermuten, und du hältst trotzdem Kontakt mit den Menschen, die dir lieb sind, und was könnte es Schöneres geben? Ist eine wunderbare Sache, quer über alle Kontinente.
Auf jeden Fall. Christoph, denkst du, dass die IT als Sündenbock oder als Gefahr dargestellt wird, kommt aus einer menschlichen Angst heraus, weil es was Neues ist, weil man es sich nicht konkret vorstellen kann?
Also unsere Unwissenheit, unsere Wissenslücken füllen wir mit Angst. Und alles, was neu ist, das interessiert uns, das könnte eine mögliche Gefahr. Und wir fokussieren uns ja immer auf die Gefahr, ja, und nicht auf das Potenzial. Gefahr ist eben viermal so gefährlich wie Erfolg für uns. Ja. Gefahr kann bedeuten, dass man umkommt, ja, dass man sich verletzt, dass man vielleicht nicht mehr zurückkommt. Während, wenn man mal eine bestimmte Chance nicht wahrnimmt, gut, dann kommt die nächste Chance, solange man am Leben bleibt. Daher unser steinzeitlicher Fokus auf die Gefahren. Und wir sehen auch überall Gefahren, ist auch gut so. Ja, sind das nur Sträucher oder verbirgt sich hinter diesen Streifen auch ein Tiger? Ja, das macht den Unterschied zwischen Leben und Tod. Unsere Angstorientierung, Angst ist und Furcht, das sind keine guten Ratgeber. Und unser Steinzeitgehirn ist eben immer noch auf Furcht geprimed. Wir haben allerdings bisher alle Krisen überwunden und es gibt keinen Grund zu glauben, dass uns das nicht in Zukunft auch gelingen kann.
Denkst du, diese Unwissenheit wird dadurch verstärkt, dass diese Experten auch in der Politik fehlen?
Naja, Politik ist ja die vergebliche Kunst, die eigene Bedeutungslosigkeit zu überwinden. Also Politiker gehen ja, wie alle anderen Menschen, üben wir unsere Berufe aus Eigeninteresse aus. Sonst wären wir ja nicht gut. Ja, also wer kann sich für andere ständig aufopfern? Man macht das ganz klar aus Eigeninteresse. Und dieser Mechanismus selektiert eben nicht darauf auf Fachkompetenz, sondern auf Macht. Also wenn ein Sachpolitiker in einer demokratischen Abstimmung gegen einen Machtpolitiker antritt, ist vollkommen klar, dass der Sachpolitiker keine Chance haben kann. Und wir sehen das in der politischen Diskussion ständig. Immer wenn es Auseinandersetzungen gibt, hat der Machtpolitiker, der seine eigenen Machtinteressen verfolgt, die Nase vorn. Machtpolitik, Statuspolitik ist eine uralte Geschichte, die hat dazu geführt, dass Staaten entstanden sind, Hierarchien entstanden sind, dass es eben bessere und weniger gute, dass es Klassen gibt, dass es Hierarchien gibt, Kasten und dergleichen. Aus dieser Zeit stammt die Motivation für die Politik und das ist eine Fehlselektion. Wir selektieren also nicht auf lösungsorientierte Menschen, sondern auf machtorientierte Menschen und das ist ein Problem der repräsentativen Demokratie. Demokratie ist ja kein Selbstzweck. Demokratie ist Ausdruck unserer Gleichheit. Als Menschen sind wir alle gleich viel wert. Und da gibt es eben nur die Demokratie als politisches System, um das abzubilden. Nur Repräsentation heißt, ja, wir lösen mit der repräsentativen Demokratie ein Problem, das nicht mehr existiert. Heute müssen wir keine Wahlmänner mehr mit Pferden durch die Prärie nach Washington schicken, Brüssel oder Berlin. Wir könnten mittlerweile alle direkt an einer Demokratie teilnehmen, ohne dass es in Populismus abgleitet. Nur vor einer echten Demokratie haben die Politiker einfach viel zu viel Angst und Lösungen können sie aufgrund ihrer eigenen Sachzwänge aber nur noch für die kleinen Probleme finden. Die Hundekotverordnung, das ist einfach die großen Probleme, die internationale Kooperation erfordern, das ist beinahe, um nicht zu sagen gänzlich, unmöglich. Wir haben quasi eine inverse Demokratie, die nur noch die kleinen Probleme lösen kann. Das erfordert einen Strukturwandel. Also so kann es nicht weitergehen und es hilft auch nicht, wenn Informatiker in die Politik gehen, die spuckt dieses System sofort wieder aus.
Verstehe. Denkst du, dass die ganzen großen sozialen Medien wie TikTok, Facebook neben der Politik jetzt auch als eigener Staat gelten? Wenn du das anschaust, haben wir teilweise auch eigene Währungen, eigene Coins.
Also wenn meinen Reisepass, den verwende ich einmal im Monat, vielleicht seltener, eigentlich nur fürs Fliegen, mein Personalausweis. Meinen Personalausweis im Internet, der kommt von Google. Das ist meine Gmail-Adresse, damit logge ich mich überall ein. Ich logge mich auch mit LinkedIn ein. Manche verwenden Facebook. Das heißt, der Reisepass im Cyberspace kommt nicht vom Staat. Der kommt von großen Firmen. Die liefern mir die Identität. Und Identität ist etwas, das wir sonst nur Staaten zuschreiben. Und sie liefern mir auch Sicherheit in ihrem Herrschaftsbereich. Also die Domäne ist ja nicht territorial von so einem sozialen Netzwerk. Das ist quasi ein Staat ohne Territorium, so wie der Staat der Hunnen. Die Hunnen, das war ein Staat auf Pferden, die wussten gar nicht, was Territorium ist. Ja, die sind einfach nur von Eroberung zu Eroberung weiter, aber das war ein Beziehungsgeflecht zwischen ein Beziehungsgeflecht auf Pferdesatteln von einer Aristokratie, die vielleicht 200, 300 Personen groß war. Größer war der Staat, die Regierung quasi der Hunnen nicht. Das funktioniert auch. Ohne Territorium und so ist auch Facebook oder Twitter beispielsweise. Das sind staatsähnliche Systeme ohne Territorium. Die haben eine eigene Außenabwehr, die haben eine Cyberdefensive, die schützt diese Systeme vor Hackern. Darum ist man auch innerhalb von Google deutlich sicherer und innerhalb von Facebook auch deutlich sicherer. Die haben aber auch eine eigene Polizei, das sind die sogenannten Cleaner. Wer sich nicht an die Gesetze von Facebook hält, ja, die Nutzungsbedingungen, der wird auch ausgebürgert, passiert sogar amerikanischen Präsidenten. Und wie du gesagt hast, jetzt entstehen auch eigene Wirtschaftssysteme darin. Das Metaverse bekommt bald seine eigene Währung. Das ist zuerst mal ein Gutscheinsystem, also nicht zu verhindern in dem Sinn. Aber längst verwenden wir auch Gutscheine, um mit Gutscheinen zu handeln. Und wenn man sich vorstellt, dass auf den Philippinen doppelt so viele Menschen einen Facebook-Account haben wie ein Bankkonto und dass es Banken in den Entwicklungsländern zum guten Ton gehört, dass der Bankmitarbeiter seine Kunden betrügt, weil Klagen aussichtslos sind, oder? Die Gerichte sind überlastet und korrupt. Da bekommt man vielleicht 10 Jahre später recht. Das ist oft oberhalb der Lebenserwartung dieser Menschen. Also wenn die sich entscheiden können zwischen einer regionalen Bank und Facebook, dann ist Facebook ein großer Fortschritt, um darüber seine Zahlungen abzuwickeln. Es werden jährlich 600 Milliarden Dollar ungefähr von Menschen, die bei uns arbeiten, an ihre Heimatländer überwiesen. Auch hier ist Facebook wesentlich kostengünstiger oder Twitter. Das ist ja der große Plan des Elon Musk, auch Twitter in eine Bank zu verwandeln. Aber er verwandelt es eben nicht nur in eine Bank. Das wird dann auch ein Wirtschaftssystem, in dem eben nicht nur Bankdienstleistungen, sondern alle Handelsbeziehungen abgewickelt werden können. Und dann ist die Frage, was unterscheidet solche großen internationalen Netzwerke noch von Staaten? Und da bleibt dann nicht mehr viel.
Definitiv. Würdest du die Übernahme damals von WhatsApp durch Facebook eine Eroberung nennen? So wie in den alten Geschichtsbüchern?
Ja. So wie sich eine Eroberung gehört. Man kauft sich das. Ja? Geld ist ja die Abschaffung von Krieg. Bevor es Geld gegeben hat, um an Ressourcen zu kommen, musste man ein Land erobern. Jetzt kann man sich die Dinge ja auch kaufen. Geld ist vermutlich das wichtigste Friedensprojekt in der Menschheitsgeschichte, weil die Dinge, die man braucht, man jetzt eben tauschen kann gegen Dinge, die man hat und man nicht mehr anderen was wegnehmen muss. Leider sind noch viele Menschen in dieser vorantiken, ja, uralten Denkweise verblieben. Ich nenne nur Putin. Der ist heute in der Gegenwart noch nicht angekommen.
Du hast Putin genannt. Jetzt haben wir auf der anderen Seite die chinesische Regierung, die wir sehr bekanntlich sehr, sehr digital unterwegs ist und auch sehr gut digitalen Wissensstand über ihre Bürger hat. Denkst du, das wird ein sehr großer Vorteil sein für China in Bezug auf den Wettkampf gegen Russland?
Also China und Russland, das sind statusorientierte Staaten. Das heißt, man muss wen kennen, damit man erfolgreich ist. In Russland noch stärker wie in China. In China gibt es Meritokratie. Das heißt, man kann auch erfolgreich sein, wenn man gut ist. All diesen Systemen gemeinsam ist, dass sie Innovation als Bedrohung wahrnehmen. Innovation bedroht die rigiden Gesellschaftsstrukturen in Statusgesellschaften. Also es geht, sie stören sich nicht im Prinzip an der Innovation, die ja den Wohlstand fördert, aber die Innovation hat immer, echte Innovation hat immer auch ein destabilisierendes Potenzial. Daher wird Innovation in diesen Staaten unterdrückt. Zum Beispiel durch Social Rating in China. Innovation ist ja immer was Abnormales. Wäre sie normal, wäre sie ja nicht neu. Abnormale Dinge, die entstehen in der Privatsphäre, das ist der Raum, wo die unausgegorenen Ideen wachsen können. Wenn ich die Privatsphäre generell unterdrücke, dann wird Innovation zum Risiko. Ich weiß ja als Erfinder nicht, ob meine Erfindung vom Regime zufällig als harmlos eingestuft wird oder nützlich oder ob meine Erfindung, wenn sie eben radikal ist, als Bedrohung eingeschätzt wird und ich halt einfach im Gefängnis lande. Also der Erfinder steht immer mit einem Bein im Gefängnis. Er kann in einer statusorientierten, in einer innovationsfeindlichen Wirtschaftsstruktur und Gesellschaftsstruktur wird Innovation zum Risiko. Das verhindert Innovation nicht gänzlich, aber es dämpft sie in einer Weise, sodass Russland sowieso nicht, aber auch China langfristig keine Chance haben gegen Staaten, die freiheitlich organisiert sind, wo Innovation inhärent gefördert wird. Denn diese bezeichnen wir so als westliche Welt, aber das könnten auch ganz andere Staaten sein. Wenn ein Staat durch Innovation erkennt, dass es allen besser geht, dann hat er Interesse am Wohlergehen seiner Nachbarstaaten, weil das Wohlergehen aller fördert. Das ist das Coole an der Innovation. Je mehr Leuten es besser geht, wenn es meinen Nachbarn besser geht, dann steigt der Wohlstand für alle durch eben Innovations. Also Innovationsoffenheit führt zu einer Allianz von Staaten, die das verstanden haben. Man konnte es in der UNO nachvollziehen. Die stimmen miteinander, weil sie eben eine informelle Allianz bilden, während statusorientierte Staaten wie China oder Russland immer davon ausgehen, in einer Anarchie anderer Staaten, dass sie jederzeit von einem anderen Staat angegriffen werden können. Sie müssen also das eigene Militär muss immer stärker sein als die der Nachbarn, und das führt zu einem sehr teuren Rüstungskreislauf, zugleich zur Innovationsunterdrückung. Also die machen sich wirtschaftlich kaputt, und die Allianz der westlichen Welt, der innovationsfreundlichen Staaten, wird immer die Nase vorne haben. Also das kann, die können, seit es Innovation gibt und Innovationsoffenheit, das ist es vielleicht 100, 150 Jahre her, seit dieser Zeit fallen statusorientierte, also diese Antiken, diese Pseudodemokratien, die fallen alle zurück und haben keine Chance, jemals aufzuholen. Also China ist sowas vom am absteigenden Ast, also nicht nur personell, sondern auch, die haben sich selber mit den Verhaftungen kürzlich, Jack Ma, ja, die haben sich kürzlich einfach aus dem Innovationsspiel genommen und haben keine Chance.
Denkst du, Amerika ist ein sehr, sehr, Amerika ist ja dieses westliche Beispiel, oder? Was du erwähnt hast. Denkst du, Amerika würde trotz dieser Innovationsfreiheit irgendwann auch mal auf diesen absteigenden Ast gehen? Wenn ja, warum?
Ja, aber das spielt keine große Rolle. Es könnte zum Beispiel sein, dass Australien oder nehmen wir einen Staat wie Singapur. Ja, das ist jetzt eine Pseudodemokratie, aber sehr innovationsoffen, und das ist eigentlich Rechtsstaatlichkeit und Innovationsoffenheit. Es könnte, nehmen wir den bald bevölkerungsreichsten Staat der Welt, das ist Nigeria. Nigeria unterstützt im Moment Innovation, wenn sich das verstärkt. Also es ist ganz unglaublich, ich war kürzlich dort. Nigeria hat bevölkerungsmäßig vom geistigen Kapital, von den Ressourcen her, dort gibt es keinen Hunger oder fast keinen Hunger. Die haben alle möglichen Probleme, die sie lösen müssen. Aber nur als Gedankenexperiment, wäre Nigeria irgendwann der wirtschaftsstärkste Staat, der innovationsfreundlichste Staat der Welt. Das könnten die machen. Ja, da müssen ein paar Sachen gut gehen. Dann wäre auch das kein Problem, weil Nigeria kann seine Innovationsvormacht nur dadurch aufrechterhalten, wenn es dafür sorgt, dass es allen anderen offenen Staaten gut geht. Also wer die Führung in einem innovationsoffenen Staatensystem hat, spielt keine Rolle, weil ganz automatisch eine informelle Allianz, also der Warschauer Pakt ist ein Verteidigungsbündnis. Verteidigungsbündnisse brauchen nur Staaten, die einander misstrauen. Die müssen das aufschreiben. Ja. Andere Staaten haben Institutionen, in denen sie sich, innovationsoffene Staaten haben Institutionen, in denen sie sich automatisch vertrauen und automatisch dafür sorgen, dass es zum Beispiel offene Handelsbeziehungen gibt, dass Zölle reduziert werden, weil das ja gerade ein Innovationstreiber ist. Also sobald du Innovationsoffenheit erreicht hast, erreichst du eine wirtschaftliche Beschleunigung, die für Staaten, die das nicht verstanden haben, wie China oder Russland, uneinholbar sind. Egal, wer hier die Führung übernimmt.
Denkst du, es wird in 30 Jahren noch Menschen geben, die keine Gmail-Adresse haben oder irgendeine digitale Identität?
Also ohne digitale Identität wird es nicht mehr funktionieren. Allerdings ist es so, dass die Europäische Zentralbank, vorher schon die nigerianische Zentralbank, dort heißt das Inaro, das ist eine digitale Währung, eine kryptobasierte Nationalbankwährung. Ja. Und den digitalen Euro, den gibt es auch bald. Ja. Wer braucht schon Papiergeld? Also Bargeld halte ich persönlich für eine Zumutung. Also ich ärgere mich immer ganz fürchterlich, wenn ich irgendwo Bar zahlen muss oder soll ich Scheine nehmen und dann schwere Metallblättchen, ja, die faktisch wertlos sind und nur was wiegen. Also es ist wirklich eine Unverschämtheit, dass es noch Bargeld gibt aus meiner Sicht, weil mit Freiheit hat das nichts zu tun. Der durchschnittliche Europäer hat 111 Euro oder 117 Euro in der Tasche. Also Dinge, die ich geheim halten möchte, sind deutlich teurer. Ja. Also Bargeld hilft hier nicht. Die Europäische Zentralbank gibt bald eine eigene Währung heraus und dann wird jeder Bürger ein eigenes Konto bei der Zentralbank haben. Und eine eigene Identität bei der Zentralbank, sonst funktioniert das mit dem Konto ja nicht. Ja, und dann sind auch so Dinge, dass wir Wirtschafts- oder Förderung in Krisenzeiten direkt von der Nationalbank, von der Europäischen Zentralbank direkt dieses Geld ausbezahlt bekommen werden. Und dafür wollen wir dann auch diese Identität. Also eine Art von Bürgergeld ist dann vollkommen einfach zu realisieren. Und natürlich, da gab es früher mal Banken, die man dafür verwendet. Aber was, Banken? Ah ja, das war doch mal, die gab es auch mal.
Sehr schön. Du bist ja auch Universitätsdozent und es ist vorhin auch schon angesprochen, dass du dich gerne auch auf YouTube weiterbildest. Wie siehst du das Bildungssystem in der Zukunft? Was ist so die Welt, wo du sagst, ja, genauso möchte ich, dass mein Sohn, meine Tochter weiter ausgebildet wird und so wird es auch sein?
Ich war kürzlich in Armenien und da gibt es eine Nachmittagsschule. Das ist wirklich zusätzlich zum normalen, klassischen, industriell überkommenen Frontalunterricht, den auch unsere Schulen haben die dort auch. Aber am Nachmittag, die haben alle quasi eine Liftkarte und dann sind Drehkreuze wie bei uns beim Lift. Und da strömen 700 Schüler gleichzeitig um 2:30 in diese Nachmittagsschule, wo sie sich dann 2 Stunden aufenthalten können. Ja. Und da bekommt jeder sein eigenes Programm. Das nennt sich Timo, wer das googeln möchte. Bekommt jeder seinen eigenen Computer, jeder seine eigenen Aufgaben. Es gibt einen Einstufungstest, dann gibt es ein erstes Selbstlernprogramm, da sind dann 20 Lehrer da, Tutoren, die jedem weiterhelfen, der gerade eine Schwierigkeit hat und vielleicht ein bisschen Hilfe braucht. Aber dieses System lernt mir nur das, was ich noch nicht weiß. Ja, also nicht so wie im Matheunterricht, dass man 17 Mal die gleiche Multiplikation machen kann, obwohl man es beim dritten Mal verstanden hat, aber eben nicht alle Mitschüler. Und deshalb werden auch die Guten dadurch bestraft, dass sie langweilige Aufgaben bekommen. Das gibt es in der Schule der Zukunft nicht mehr. Es werden auch die Arbeiten, die schriftlichen Arbeiten, nicht mehr von einem ungerechten Lehrer, ja, nach dessen Launen und Vorlieben beurteilt, sondern von einer künstlichen Intelligenz, dann zieht endlich Gerechtigkeit ein. Menschliche Lehrer, die sind total wichtig, nämlich die Schüler zu motivieren, ihnen über Schwierigkeiten und über schlechte Stimmung hinwegzuhelfen. Dafür sind hoffentlich die Lehrer Lehrer geworden und nicht, um irgendwelche trögen Aufgaben zu erledigen. Und dort gibt es dann am Ende Workshops. Das heißt, es wird dann, wenn man diese Grundvoraussetzungen sich selber beigebracht hat, in der eigenen Lerngeschwindigkeit, nach den eigenen Fähigkeiten und Schwächen, dann gibt es dort Teamarbeit, dann werden Roboter gebaut, dann werden Musikstücke komponiert oder Filme aufgezeichnet oder gemeinsam Computerspiele entwickelt, was den Kindern wirklich taugt. Ja? Und die haben eine Ausbildung. Also ich hoffe, dass Armenien und Nigeria, die werden uns helfen, unseren Fachkräftemangel zu überwinden und da freue ich mich schon total auf die Leute.
Sehr schön. Ich würde noch jetzt gerne als abschließende Frage nochmal auf das Thema IT in der Gesellschaft eingehen. Dass künstliche Intelligenz kommt und dass künstliche Intelligenz vieles vereinfachen wird, steht außer Frage. Was denkst du, wie könnte man jetzt diesen Aufschwung von künstlicher Intelligenz mitbestimmen, dass du sagst, ja, das ist genau das Richtige und das ist auch die richtige Richtung für die Gesellschaft? Dass auch die IT nicht als Sündenbock am Ende irgendwie dasteht, falls irgendwas schiefgehen würde.
Also die künstliche Intelligenz wird unsere Arbeit mindestens so verändern, wie es die industrielle Revolution getan hat. Unsere Urgroßeltern, die haben ja unmenschliche Arbeit in den Fabriken der Industrialisierung leisten müssen, weil es noch keine Roboter gab. Aber heute wissen wir, diese Arbeit war langfristig gar nicht für Menschen gedacht. Alle Tätigkeiten, die eine künstliche Intelligenz übernehmen kann, ist eh nicht für Menschen gedacht. Also wenn alles Unmenschliche digitalisiert ist, dann ist das, was übrig bleibt, der Mensch. Das ist Empathie, das ist Eigenverantwortung, das ist Kreativität. Nun, wie kann man das mitgestalten? Wie kann man Teil dieser Entwicklung werden? Ausprobieren, Experimente, Dialoge führen. Also ich führe wunderbare Gespräche mit ChatGPT. Ich bekomme da vollkommen neue Einsichten, Zusammenhänge. Ich erfahre als Autor, ich schreibe gerade einen Artikel und ChatGPT hilft mir zu verstehen, wo stehen eigentlich die anderen Menschen. Ja, was ist denn jetzt Allgemeinwissen? Oder was ist wirklich neu? Habe ich da einen neuen Beitrag? Wenn es das in ChatGPT noch nicht gibt, ja, dann gibt es das vermutlich überhaupt nicht. Ich weiß aber auch, als Autor werde ich all meine Werke sukzessive hochladen. Denn wenn meine Einsichten nicht Teil dieses gemeinsamen Wissenskorpus der Welt werden, worauf die künstliche Intelligenz sich trainiert, dann finde ich nicht statt. Dann kann man keine Fragen stellen zu meiner Philosophie, zu meinen Einstellungen, zu meinem Wissen. Das ist also ein ungeheurer Wissensaustauschpool, der auch die Intelligenz der Menschheit als Ganzes, die Fähigkeiten der Menschheit als Ganzes noch einmal erweitert, weiterbringt, noch einmal schneller macht. Und Beschleunigung ist ja die Art und Weise, wie wir unseren Wohlstand, ja, wie wir unser Glück, wie wir unsere Lebenszufriedenheit stabilisieren wir durch Beschleunigung. Und künstliche Intelligenz ist das Instrument, diese Beschleunigung aufrechterhalten zu können, weil wir all das ihr überlassen, was uns zu schnell ist. Wir konzentrieren uns auf das, was uns zu Menschen macht. Und es wird, denke ich, eine Partnerschaft werden. Also wir werden nicht die Sklaven der KI und die KI wird auch nicht unser Sklave sein, sondern das ist eine gemeinsame Weiterentwicklung, die uns als Menschheit unglaublich weiterbringt. Muss man mitmachen? Nein. Ja, aber warum sollte man nicht? Es ist doch klug und lustvoll, solche Systeme zu verwenden.
Das ist sehr schön gesagt, Christoph. Vielen, vielen Dank. Noch vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und deine Einsicht mit uns geteilt hast. Es war ein wirklich aufschlussreiches und auch humorvolles Gespräch, meiner Meinung nach, das unseren Hörern sicherlich gefallen wird. Willst du noch sagen und uns mitteilen, wo man dich sonst kontaktieren und finden
kann? Ja, sehr gerne. Also christophholz.com und sonst bleiben wir bitte Kontakt. Also Christoph Holz ist der Name, Christoph Holz Official ist der Handle auf den meisten sozialen Netzwerken und da bleiben wir bitte Freunde, also gern auf LinkedIn, Facebook oder Tinder.
Vielen, vielen Dank, Christoph.